Also ich bin Vorsitzende der Aktionsgruppe Indianer und Menschenrechte und Mitglied in One Billion Rising und der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Die Aktionsgruppe kommt deswegen ins Spiel, weil mich die überhaupt zur indigenen Thematik gebracht hat. Das heißt, wir haben uns 86 gegründet, sind aber auch keine Hilfsorganisation oder Ähnliches, sondern unterstützen das politische Selbstbestimmungsrecht der Indigenen in Nordamerika.
Das heißt Kanada und USA, ja?
Genau. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, dass 2004 erstmals das Thema der Gewalt an indigenen Frauen wirklich auftauchte. Und zwar hatte damals die Native Women Association of Canada und Amnesty International Canada jeweils einen Bericht veröffentlicht, in dem sie Fälle von verschwundenen, vermissten oder ermordeten Frauen aufgelistet haben. Das waren damals knapp 600. Zu dem Zeitpunkt und auch später, muss man sagen, hat keiner eigentlich zugehört, weil das war so am Rand. Was auch heute noch zutrifft, dass die kanadische Gesellschaft, das gleiche gilt für die USA, bei dem Thema einfach wegschaut, was so inmitten der Gesellschaft passiert, weil Indigene eh nur eine Randerscheinung in der Wahrnehmung, also gerade bei Kanada, die sich ja als tolerante, liberale Gesellschaft verstehen, ist es fast noch ein größeres Problem als in den USA. Wie auch immer, um da anzuknüpfen, aus den damals knapp 600 sind inzwischen über 4000 geworden, allein in Kanada, an ermordeten Frauen. Und warum, sich aus zweierlei Dingen begründen. Das ist tatsächlich die Auswirkung des Kolonialismus und eines systemischen Rassismus. Das ist nicht zufällig, sondern das ist quasi in der Gründungsakte Kanadas so schon bedingt, weil es gibt für die Indigenen einen Indian Act, also ein Indianergesetz aus dem 19. Jahrhundert, 1876, einmal modifiziert 1982. Dort wird den Indigenen nur ein sehr kleiner Freiraum überhaupt der Existenz zugestanden. Das heißt, die kanadische Regierung bestimmt schon mal, wer indigen, also Ureinwohner ist und wer nicht. Also verstößt eklatant gegen das Selbstbestimmungsrecht und schreibt bestimmte Lebensräume, bestimmte Ansprüche, Leistungen und so weiter fest. Das heißt, wir haben in Kanada, anders als in den USA, rund 600 kleine Communities, das sind dann teilweise 500 bis 1000 Leute oder sowas in der Größenordnung, die leben in einem Reservat. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es dann kritisch wird, weil die indigenen Frauen, die traditionell in den indigenen Gesellschaften eine starke Rolle haben, wurden plötzlich einem Zwangssystem unterworfen. Und zwar war das so, indigene Frauen auch auf die Jagd gingen, das heißt, sie hatten auch Führungspositionen, auch politisch wohlgemerkt, als bei uns, sagen wir mal, zur Besiedlung Kanadas überhaupt keine Rede sein konnte, ja. Natürlich. Denkt mal an den Fall der Haudenosaunee, wo im Prinzip, also bei den Irokesen, die Frauen auch das letzte Sagen haben, wer da Chief ist und wer nicht und weiter. Das heißt aber, die weiße Gesellschaft, die natürlich jetzt Kanada besiedelt, hatte dafür überhaupt keine Vorstellung und kein Interesse. Das heißt zum Beispiel die Hudson's Bay Company, die ja als erste da eigentlich vordrang, gestützt auf Pelzhandel, wollte aber nicht mit Jägerinnen und Fallenstellerinnen verhandeln, sondern nur mit Männern. Das heißt, die haben angefangen, die starke Rolle der Frauen innerhalb der Gesellschaften zu untergraben. Das heißt, durch die extreme Einflussnahme und auch die Gehirnwäsche in den folgenden Jahrhunderten ist es so, dass auch innerhalb der indigenen Gemeinschaften die Rolle der Frau weiter zurückgedrängt wurde. Ja. Und dann kamen Einschränkungen, dass zum Beispiel die Frauen das Reservat nicht verlassen durften. Also da wurden moralische Regeln festgeschrieben, weil ihnen unterstellt wurde, und das knüpft an die heutige Situation, indigene Frauen werden weiterhin dargestellt und wahrgenommen als Drogensüchtige, Prostituierte, kommen wir mit dem Begriff der Squaw, der natürlich ein Albtraum ist. Das heißt, die Frauen werden in extremem Maße diskriminiert. Und da dockt es an die Situation an, dass sie sagt, weil die Frauen als nichts wert gelten, wird es als Kavaliersdelikt hingenommen, dass man Frauen vergewaltigt und umbringt, ohne dass es juristische Konsequenzen nach sich zieht. So. Deswegen ist es so, dass weiterhin die Frauen ermordet werden. Es ist in Kanada tatsächlich, wenn man auch sich mit Kanadiern unterhält, die haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, keine Vorstellung, was das bedeutet. Und dann werden Frauen umgebracht, zu 80% sind die Täter weiße. Und gerade mal in 8% ungefähr der Fälle gibt es überhaupt eine Verurteilung. Also die Täter werden meist nicht ausfindig gemacht. Der Unterschied ist eben, am 8.3., also auch am 14.2. zum Beispiel im Kontext von One Billion Weiß, stehen wir auf gegen Gewalt an Frauen. Auch am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Der Unterschied aber in Kanada, USA, ist, dass es sich nicht um häusliche Gewalt handelt, sondern das sind Täter, die bringen einfach jemanden um, den sie vorher nie gesehen haben. Und dann gibt es eklatante, grausame Beispiele, wo einfach eine Frau angezündet wird, die zerstückelt werden. Und dann kommt die Justiz und sagt, oder vielmehr ist die Polizei erstmal, ja, wir gehen von keinem Gewaltverbrechen aus. Weil ich sage, wie kann ich von keinem Gewaltverbrechen ausgehen, wenn ich einen Oberschenkel entdecke? Also es ist ja nicht zufällig. Ne? Und da knüpft eben vieles unselig ineinander. Indem ich sage, also indigene Frauen hatten zum Beispiel auch alle Ansprüche verloren, bis vor kurzem, wenn sie einen weißen Mann geheiratet hatten. Dann mussten sie das Reservat verlassen, hatten kein Anrecht auf Besitz etc., obwohl der in vielen indigenen Gesellschaften den Frauen gehört. Das heißt, sie wurden völlig ins Nichts geworfen. Und jetzt schlage ich mal den Bogen wieder zu 2004. Das heißt, die endeten häufig tatsächlich in Zentren wie Vancouver. Vancouver steht da stellvertretend. Und landeten eben tatsächlich in der Prostitution, weil sie keine andere Möglichkeit sahen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich komme mit Vancouver deswegen. Seit 1992 gibt es dort den Valentine's March am 14.2. Und zwar Auslöser war die Ermordung einer jungen Mutter, Cheryl Ann Cho, die 1992 umgebracht und zerstückelt wurde, die jetzt aber auch gleichzeitig Mutter von 3 Söhnen war. Und dann stellte man fest, aha, es konzentriert sich hier, besonders in British Columbia, und zwar entlang des Highway of Tears, sogenannten Highway, der in British Columbia von der Küste ins Landesinnere führt. Und die Schätzungen gehen auf ungefähr 50 indigene Frauen, die da umgebracht wurden. Und warum? Also es gibt dort, wie erwähnt, diese kleinen Siedlungen. Es gibt aber überhaupt keine Infrastruktur. Das heißt, wenn die ihre Verwandten oder Freunde in der Nachbarcommunity besuchen wollen, müssen die trampen. Jetzt ist es eine waldige Gegend, wo nur wenige Weiße vorbeikommen. Das heißt, jemand, der darauf aus ist, eine Indigene zu vergewaltigen, der weiß, er wird da ungesehen mit seiner Tat davonkommen. Und dann wird der Leichnam irgendwo im Wald versteckt und jahrelang bleibt er unentdeckt. Und die Indigenen hatten lange darauf hingewiesen, dass sich diese Morde häufen. Die Polizei hat nichts unternommen. Die Regierung hat nichts unternommen, eben auch keine Infrastruktur verbessert. Und dann gab es einen Fall von einer weißen Studentin, die ebenfalls am Highway of Tears ermordet wurde. Und dann sorgte das plötzlich für Schlagzeilen. Und die Eltern dieser weißen Studentin, die waren aber so toll, dass sie festgestellt haben, ja, also alle Welt nimmt Anteil an dem Schicksal unserer Tochter. Und es gibt aber viele andere Opfer, die nie irgendwo auftauchen. Und die hatten sich dann auch stark dafür gemacht, dass man mal überhaupt die Situation thematisiert, eben bei den Frauen, die unsichtbar bleiben. Und jetzt hat man eben diesen Bericht 2004 und die Regierung hat sich gleich aufgeregt, nee, bei uns doch nicht, sowas kann gar nicht passieren. Die Polizei hat sich aufgeregt, nee, bei uns gibt sowas nicht. Dann hat sich aber herausgestellt, dass in vielen Fällen gerade auch die Polizei Teil dieses Problems ist. Das heißt, die selbst Frauen vergewaltigen und umbringen, beziehungsweise mit Gewalt bedrohen. Und das wollte man natürlich nicht aufdecken.
Ja.
Deswegen hat es so ewig gedauert. Also normalerweise ist die RCMP, die Royal Canadian Mounted Police, also Bundespolizei, für solche Fälle zuständig. Quebec hat noch eine Provinzpolizei. Und dann haben sich 40 Frauen bereit erklärt, was wirklich sehr mutig ist, die Polizei anzuzeigen. Und zwar, da war die Situation so, das waren diese Silent Stars Tours, also die lauerten förmlich den indigenen Frauen vor den Kneipen auf und haben sie vor die Wahl gestellt, entweder du bist mir jetzt willig oder ich setze dich irgendwo 40 Kilometer im Norden aus, bei minus 40 Grad, ist natürlich sicherer Todesurteil. Dann wurden die Fälle genau dokumentiert und das gilt für viele andere auch, nur die Dokumentation nützt noch nichts, wenn die Behörden nicht willig sind. Das heißt, diese 40 Frauen waren wirklich todesmutig, muss man sagen, um das überhaupt zur Anzeige zu bringen. Dann hat es jahrelang gedauert, bis eine Untersuchungskommission auf die Beine gestellt wurde, die zwar den Frauen Recht gibt, aber von den beklagten Polizisten wurde kein einziger suspendiert oder verurteilt für sowas. Und der Hintergrund ist da, dass aber auch die Polizei, die Familien zum Beispiel, immer hingehalten hat. Das heißt, also das sind Protokolle verschwunden. Dann hat man denen erzählt, ja, ihr müsst 72 Stunden warten, bis ihr eine Vermisstenanzeige aufgeben könnt, was alles nicht stimmt. Und das heißt, die Öffentlichkeit hat sich abgewandt, obwohl es jeder lesen kann, auch in CBC zum Beispiel, die ständig berichten. Aber wenn man nicht hinschauen will, dann wird man auch nichts lernen draus.
Klar.
Und seit 2004 hat es dann wirklich Jahrzehnte jetzt gedauert, bis wir dann eine nationale Untersuchungskommission hatten, die dann klar zu dem Urteil kam, das, was da abläuft, ist Völkermord. Und jetzt wenden wir uns am 8.3. ja nicht nur um Pay Gender Gap oder ähnliche Fragen, sondern eben auch genau um Femizide. Und bei den Indigenen ist es aber eben der Fall, dass es sozusagen noch gravierender ist, weil es nicht nur Femizide sind, sondern auch Genozide.
Ja.
Und das Gleiche gilt auch für die USA. Und das Problem in beiden Ländern ist, dass es immer den Betroffenen oder indigenen NGOs oder Menschenrechtsorganisationen überlassen blieb, all diese Recherchen anzustellen, all diese Fälle aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Statistiken waren überhaupt nicht zu verwenden, die jetzt auf nationaler Ebene existieren. Und da spielt natürlich auch das Problem der Koordination eine große Rolle, dass sie sich nicht austauschen. Es gibt zum Beispiel in Kanada zwar eine Mordstatistik, jetzt meinten diesmal positiv, indem sie sagen, wir agieren nicht rassistisch und teilen da nicht nach Ethnien auf. Verzerrt aber wieder das Bild, um das mal in eine Dimension zu rücken. Wir haben 5% Indigene in Kanada, aber 24% der ermordeten Frauen in ganz Kanada sind Indigene. Das Missverhältnis ist ja eklatant. Und nachdem aber die Regierung keine Statistiken geführt hat, mussten quasi wirklich die Opfer selbst das alles aufarbeiten und an die Öffentlichkeit bringen. Und in den USA ist das ähnlich gelagert. Bei denen ist natürlich durch die US-Bundesstaaten, die alle noch viel unabhängiger agieren, das schwierig, da nationale Ergebnisse zu bringen. Und wir hoffen jetzt, heute ist die Anhörung von der Laguna Pueblo, der Parland als nominierte erste indigene Innenministerin der USA. Und wir hoffen, dass sie auch bestätigt wird, denn es braucht ja vom Senat die Zustimmung. Bekanntlich sind da die Verhältnisse 50-50. Und die hat sie zum Beispiel sehr stark gemacht für jüngste Gesetze, genau um sowas abzuändern. Das heißt, es gibt einen Savannah's Act, einen Not Invisible Act, Violence Against Women Act. Die müssen natürlich umgesetzt werden. Aber die Idee dahinter ist, dass man wirklich erstmal die Fakten auf den Tisch legt, sprich die Statistiken da aufarbeitet, wo die Lücken bestehen, dann Präventionsmaßnahmen ergreift und vor allem auch die zuständigen Behörden schulen muss. Weil RCMP oder FBI, wen immer man da heranzieht, die völlig unsensibel an diese Thematik herangehen. Das heißt, also ich meine, die Familien, die da befragt werden, werden natürlich auch retraumatisiert, wenn sie wieder und wieder den ganzen Fall darlegen müssen, wie ihre Tochter, Schwester, Mutter ermordet wurde. Das heißt, also wir sind da noch am Anfang. Es gibt auch aufgrund der miserablen Ausrüstung überhaupt in den Reservaten gibt es kaum Frauenhäuser zum Beispiel. Das heißt, die Frauen haben gar keine Möglichkeit, irgendwo Zuflucht zu finden, wissen häufig auch nichts davon. Und das muss sich natürlich ändern und diese Präventionsmaßnahmen sind dann natürlich auch immer nur ein erster Schritt. Weil jetzt müsste ich im Prinzip einen Tag lang referieren, wie eng verknüpft eben diese Unterdrückung der Indigenen mit dem spezifischen Fall der ermordeten Frauen zusammenhängt. Also das heißt, wir haben da ein Trauma, das wirklich über Generationen hinweg geht, dass früher eben die indigenen Kinder sowohl in den USA als auch in Kanada in diese Internatsschulen gesteckt wurden, wo man sie einer Gehirnwäsche unterzogen hat, um das ganze System auszuhöhlen und die indigene Identität zu vernichten. Jetzt haben die natürlich dann dadurch, durch diese Einschüchterungen, auch nicht den Mut unbedingt, zur Polizei zu gehen und zu sagen, also die RCMP hat auch die Kinder abgeholt. Das ist ja sozusagen der Gegner. Also ist es schwierig für die Frauen, sich da an irgendwelche Stellen zu wenden, weil sie ja immer wussten, dort wird ihnen auch nicht geholfen. Und das geht bis hin zu aktuellen Situationen, wo man sagt, zur Erinnerung, 5% Indigene in der Bevölkerung, dann sind aber in Jugendeinrichtungen zum Beispiel 80% in Manitoba indigene Kinder, die in Familien entrissen werden und dort zu Pflegefamilien kommen oder in irgendwelche Einrichtungen und dort wiederum aber sich selbst überlassen werden. Und nachdem aber viele eben indigene Frauen, die ermordet werden, sind ja meist junge, aber auch selbst schon wieder Mütter sind, trage ich notwendigerweise immer ein Trauma in die nächste Generation weiter.
Ja.
Und es ist eben wichtig, darum komme ich jetzt auf unsere Position, wenn ich sage, was geht mich das an? Ich sitze ja weit weg. Natürlich geht mich das was an. Weil gerade nur indem auch die Öffentlichkeit Druck aufbaut, gerade bei Ländern wie Kanada, die ja eben auch ein verzerrtes Selbstbild haben und dann empfindlicher auf Kritik reagieren, ich nur dann was bewegen kann, wenn ich permanent das Thema einfordere und Maßnahmen anfordere.
Unbedingt.
Und wir sind da auch unterstützt von allen großen internationalen Organisationen nebenbei. Also die UN haben wiederholt Kanada, USA sowieso, verurteilt eben angesichts der Menschenrechtspolitik gegenüber den Indigenen und explizit gegenüber den Frauen. Und das ist eben ein Punkt, wo man da einsetzt, weil das wirklich ein Punkt ist, wo ich sage, es verzerrt eben auch die Wahrnehmung, wo ich sage, es sind ja nicht nur Prostituierte, die umgebracht werden. Also wir haben bei den indigenen Frauen Künstlerinnen, Rechtsanwältinnen, die ganze Bandbreite durch Wissenschaftlerinnen. Und dieses verzerrte Bild, das ist das, was mich am meisten schon aufregt, dass ich sage, immer dieses Squaw, dieses Opfer.
Ja, ja.
Und die Betroffenen bezeichnen aber eben, reden auch nicht mehr von Opfer deswegen, sondern es ist ein Stück der Selbstbestimmung zurückgewinnen. Sie reden tatsächlich von Survivors, also den Überlebenden. Und da ergreifen sie auch viel. Ich hatte OBR erwähnt, eben seit 92 gibt es den March in Vancouver, der über die Jahre auch gewachsen ist. Und die sind genau angewiesen eben auf die Unterstützung natürlich einer Öffentlichkeit, die jetzt zwar nicht selbst betroffen ist, aber die natürlich auch mit Verantwortung dafür trägt, dass sich dieses System endlich ändert.